Einen schönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Das ist ja mit das Wichtigste in den heutigen Tagen. Aber auch, dass ihr munter seid und aufmerksam seid und erwartungsvoll seid, was Gott heute noch zu uns sagen möchte, an diesem so wichtigen Karfreitag. Ja, nun ist es also doch auch soweit, dass die wichtigsten christlichen Feiertage, Karfreitag und Ostern, und auch die Familien feiern, dass wir sie getrennt voneinander feiern und gestalten müssen. Mir tut das weh und ich finde das immer noch sehr befremdlich. Und Schuld daran? Schuld daran natürlich Covid-19, Corona. Er lässt uns Menschen krank werden und er lässt Menschen sterben. Er unterbindet soziale Kontakte, er schadet unserer Wirtschaft, er schränkt unser gesellschaftliches Leben ein und er hält uns ungewiss. Keiner weiß so recht, was und wie es alles noch so werden wird. Corona, Schuld an allem. Die Tage ging es durch die Medien, ein Pizzabäcker raste durch Lüdenscheid mit hoher Geschwindigkeit in die Radarfalle. An einer anderen Stelle wurde er von der Polizei angehalten und befragt und er gab zur Antwort, ich bin Pizzabäcker und ich hatte kein Mehl mehr und der Großhandel macht bald zu und Corona sei schuld, weshalb er jetzt so schnell unterwegs war. Ohne Corona würde er sich immer an die Verkehrsregeln halten. Die Polizisten hat das nicht beeindruckt, 200 Euro Bußgeld, ein Monat Führerscheinentzug. Jetzt muss jemand anders für ihn das Mehl kaufen in diesen Wochen, von wegen Corona ist schuld. So einfach ist es dann doch nicht. Aber wenn wir schon dabei sind, heute Morgen die Schuldfrage ein klein wenig zu stellen, dann möchte ich sie auch gerne mit uns vertiefen. Und ich möchte mich dazu der Flipchart bedienen, die uns ein klein wenig helfen soll, das Ganze zu veranschaulichen. Wer hat, das C soll hier für Corona stehen und wer, wenn wir hier jetzt mal, also die Kugel, das soll dann die Weltkugel sein. Wer hat Schuld? Wer hat Schuld an Corona, an diesen Dingen? Wenn man das googelt, bekommt man Antworten, aber ganz unterschiedlicher Art. Da ist hin zum einen die Chinesen, China wird schuldig gesprochen. Vor allen Dingen Wuhan, diese Metropole, wo auf dem Wildtiermarkt scheinbar das Virus von den Tieren, von den wilden Tieren auf den Menschen, die das Tier gegessen haben, übergegangen sein soll. Die Chinesen wiegeln aber ab und bringen USA ins Spiel. Und zwar der Sprecher vom Außenminister von China, also kein geringerer. Er sagt, das USA, das Militär hat diesen Virus eingeschleppt in Wuhan. Und das kennt man doch von früher, dass diese sogenannte Operation Infektion versuchen, andere Länder zu schaden. Hochinteressant ist die arabische Welt natürlich, bringt Israel ins Spiel und sagt, Israel wäre in irgendeiner Weise schuld an dem Corona. Hochinteressant ist Norditalien. Dort gibt es eine chinesische Gemeinde. Und diese chinesische Gemeinde stand im regen Austausch wieder mit China. Und jetzt wird vermutet und es wird gesucht, dass in dieser chinesischen Gemeinde in Norditalien, dass hier der Patient Null doch eigentlich sein müsste. Und die große Frage ist, wer ist dieser Patient Null? Ich dachte nur so beim Lesen, Gott sei Dank weiß man das nicht. Wie würden wir mit dem umgehen? Wie würden wir dort in Norditalien oder in Europa mit diesem Mann, mit dieser Person umgehen? Wir würden sie sicherlich nicht kreuzigen, wie man am heutigen Tag uns daran erinnert, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Aber die sozialen Medien würden das sicherlich auch ausschlachten und es wäre für ihn sicherlich kein einfaches Leben mehr. Da gibt es das weite Feld der Verschwörungstheorien. Ich war gerade heute noch auf der Fahrt hierher, hatte ich das Radio angemacht und habe davon gehört, die Verschwörungstheorien, dass die wie Pilze aus dem Boden schießen. Sündenbock Corona. Festzuhalten, und das können wir in einem ersten Bild, das ich euch gerne zeigen möchte, ist an dieser Geschichte mit Corona und wer ist schuld daran, dass die Schuldfrage generell nicht geleugnet wird. Ja, dass sie sogar regelrecht gestellt wird. Sie ist jetzt etwas in den Hintergrund getreten, weil andere Dinge wichtiger sind. Wie können wir diesen Virus bekämpfen, sodass wir als Menschheit überleben können? Die Schuldfrage wird immer wieder gerne gestellt, auch aller Orten. Aber keiner will es erstmal gewesen sein. Und im Grunde wird immer darauf verwiesen, ein anderer oder der andere müsste daran schuld sein. Es zeigt sich auch hier, was seit Menschengedenken geläufig ist. Schuld wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Wir wissen, dass wir damit zu tun haben, uns damit beschäftigen müssen. Aber sie wird immer versucht, erstmal persönlich zu leugnen und möglichst von sich wegzuschieben. Ulrich Pazzani, ein bekannter Buchautor und früher Redner bei ProChrist, ein gefragter Redner, der hat schon früh immer von dem sogenannten Schuldverschiebebahnhof gesprochen. Mir hat das gut gefallen. Ein Bahnhof kann man sich vorstellen, wo die Züge kommen und wo sie dann umgeleitet werden auf verschiedene neue Gleise. Und er sagt, so wie mit einem Verschiebebahnhof, genauso gehen wir mit der Schuld um. Wir schieben sie immer auf die anderen Gleise, nur nicht auf unserem Gleis wollen wir sie entstehen lassen. Und das geschieht im großen Stil unter den Nationen, im kleineren Stil bei Gruppierungen und im persönlichen Stil unter uns einzelnen Menschen. Erlaubt ihr mir die ganz persönliche Frage gleich zu Beginn? Wo schiebst du deine Schuld hin? Oder noch anders gefragt, wo bist du geneigt, sie einem anderen unterzuschieben? Wie gehst du ganz persönlich mit deiner Schuld in deinem Leben um? Das ist doch eine spannende und auch eine geradezu wichtige Frage. Und je nach Antwort wird dein Leben so oder anders verlaufen. Zurück zum Schuldverschiebebahnhof. Wo hat denn der seinen Anfang genommen? Schon bei Adam und Eva, bereits beim ersten Menschenpaar. Und von daher verwundert es überhaupt nicht, dass das Wort Gottes schon von den ersten Seiten an bis hin zu dem letzten Blatt, das geschrieben ist, generell die Schuldfrage ernst nimmt und sich derer annimmt. Und dass wir Grundlegendes dazu im Wort Gottes finden. Und dem wollen wir in aller Kürze ganz kurz nachspüren. Und dazu möchte ich uns nochmal die Flipchart reinführen. Wenn wir die Schuldfrage von der Bibel her stellen, dann merken wir, dass die Bibel das sehr differenziert sieht und dass es im Grunde drei Bereiche gibt. Und der ein oder andere mag das schon kennen. Die Bibel spricht erstmal davon, wenn sie von Schuld spricht, von einer Trennung. Ich male uns hier ein T hin. Das T steht für Trennung. Adam und Eva wurden getrennt aus dem Paradies herausgeworfen, von Gott getrennt. Jenseits von Eden lebt seitdem der Mensch, auch wir. Getrennt von Gott, auf sich selbst ist der Mensch zurückgeworfen. Das ist das Los unserer Menschheit. Das ist das Erbe von Adam und Eva, in dem wir Menschen auch in der Postmoderne leben. Wir haben als Familie früher mit unseren Kindern, als sie noch kleiner waren, gerne in Norddeutschland Urlaub gemacht. Und einmal sind wir auf die Insel Fehmarn gefahren. Und wenn man dort auf diese Insel fährt, muss man über eine große, lange Brücke fahren. Und diese Brücke, die auf die Insel Fehmarn führt, hat einen wunderbaren Namen, nämlich sie heißt Fehmarn-Sundbrücke. Und dieses kleine Wörtchen dazwischen, zwischen Fehmarn und Brücke, dieses Sund, Fehmarn-Sundbrücke, dieses Wörtchen Sund bedeutet Trennung. Und von diesem altdeutschen Wort Sund kommt eben auch der Begriff Sünde. Sünde meint oder Schuld meint also erst einmal Trennung. Und das Zweite ist, was die Bibel uns deutlich macht, nicht nur, dass Schuld Trennung hervorbringt oder ist, sondern es ist auch ZV, Zielverfehlung. Der Mensch verliert das Ziel seines Lebens. Was ist das Ziel unseres Lebens? Im Grunde ist es, mit unserem Schöpfer in Gemeinschaft unterwegs zu sein und auf ihn hin, der uns geschaffen hat, unterwegs zu sein, auf Gott hin zu leben. Aber wir Menschen, da wir jenseits des Paradieses leben, jenseits von Gottes Herrlichkeit leben, verfehlen das Ziel unseres Lebens. Dafür gibt es in dem Neuen Testament einen schönen Begriff, der heißt Hamartia. Hamartia heißt übersetzt Zielverfehlung. Und es kommt aus dem Bild des Sports der Bogenschützen. Und wenn ein Bogenschütze seinen Pfeil gespannt hat und wollte hinten in die Zielscheibe treffen und er hat diese Scheibe nicht getroffen, dann hat man Hamartia gerufen. Er hat das Ziel verfehlt. Und da spielte es keine Rolle, ob er das Ziel knapp verfehlt hat oder ob er meilenweit daneben lag. Ziel verfehlt ist Ziel verfehlt. Hamartia. Und ihr Lieben, wir können gut auf dieser edel, hilfreich und gut auf dieser Erde leben oder wir können die größten Verbrecher auf dieser Erde sein. Zielverfehlung ist Zielverfehlung. Aber das Dritte, es kommt dann noch etwas ins Spiel, was mit unserem Herzen zu tun hat und mit jedem von uns als Person. Das sind unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten, die aus unserem Herzen kommen. Kein Tag vergeht, ohne dass wir nicht in Gedanken, in Worten oder Taten, die wir unterlassen, vor Gott schuldig werden. Kein Tag, an dem nicht jeder vor Gott schuldig wird. Das so kommt etwas ganz schön zusammen am Ende eines Lebens. Fazit unter dem Strich. Wir haben wirklich ein großes Problem. Jeder persönlich. Wir als Nationen, die ganze Welt hat hier ein Problem. Und wir richten damit ganz großen Beziehungsschaden an. Das wäre das Wort B. Wir richten einen großen Beziehungsschaden an. Und wenn wir Sünde, wenn wir Schuld einmal unter dieser Folgeerscheinung sehen, dass wir Beziehungsschäden anrichten, zum einen zu Gott selbst, zum einen untereinander und dann mit sich selbst auch, dann merken wir, dass wir ganz aktuell dabei sind. Und jetzt das auch zusammenfassend, dann noch in einem nächsten Bild, das ihr hier vorne lesen könnt, ein kurzer biblischer Überblick. Trennung ist Schuld als Verhängnis, ihr Lieben. Dafür können wir nichts. Das ist einfach das Erbe von Adam und Eva, in das wir hineingeworfen sind, in dem wir uns zurechtfinden müssen, das an uns haftet. Zielverfehlung ist Schuld als Drama. Wir haben eine tiefe Sehnsucht, wir Menschen, nämlich ein sinnerfülltes und sinnstiftendes Leben zu führen. Das ist ein großer Motivator für uns Menschen auf dieser Erde, Dinge zu tun und anzupacken. Ziel verfehlt, das will keiner über sich und über sein Leben hören. Und dennoch ist es uns aus Gottes Sicht gegeben. Das ist das Drama schlechthin. Und das persönliche Tun mit Gedanken, Worten und Taten, das ist Schuld als persönliche Verantwortung. Und in dem Wort Verantwortung steckt schon das Wort Antwort. Das heißt, Verantwortung übernehmen heißt auch eine Antwort zu haben, eine Antwort zu finden, auch eine Antwort zu finden zu der Schuld in meinem Leben. Und Beziehungsschaden, das spüren wir doch aller Orten. Das ist die explosive Mischung aus diesen drei Dingen, Schuld als Verhängnis, Schuld als Drama und Schuld als Verantwortung. Und ihr Lieben, in diesem Dreigespann, den die Bibel uns hier so realitätsnah und klar aufzeigt, müssen wir auch das sehen, was uns ereilt auf dieser Erde. Auch den Coronavirus. Und Gottes Wort wäre nicht Gottes Wort, wenn es nach dieser Bestandsaufnahme nicht auch einen Lösungsweg anbieten würde. Und der Lösungsweg, darf ich es einmal so sagen, für den Sündenvirus, der ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als die Lösung, die angestrebt wird. Und wir hoffen, dass die Wissenschaft etwas findet, um den Coronavirus zu besiegen. Aber während der Coronavirus ebenso weltumspannend war und uns Menschen geißelt, so ist der Sündenvirus doch noch weitreichender. Weil er nicht nur die ganze Welt umspannt, sondern auch in jedem Menschensohn drin ist und mit in ihm wirkt. Der Lösungsansatz, nun kommt Karfreitag ins Spiel. Dieses einmalige Ereignis, April 30 oder 33 nach Christus, der Protagonist, Jesus Christus. Wir haben ja eine Predigtreihe, die heißt, Jesus ist. Und heute geht es um das Thema, Jesus ist der Schuldvergeber. Und wir haben die letzten Wochen miteinander gesehen, dass Jesus Christus auf der einen Seite der Missverstandene ist, dass er damals schon missverstanden wurde von den eigenen Leuten, von den Jüngern und auch von den theologischen Kapazitäten der damaligen Zeit. Und er wird auch heute noch oft missverstanden. Und jeder muss vielleicht sich selber auch sagen, ich habe Jesus auch schon missverstanden. Wir haben gehört, dass er der Selbsthingeber ist, dass er nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wir haben gehört, dass er der Menschengott ist. Das heißt, wahrer Mensch auf der anderen Seite eine große Nähe zu uns Menschen hat und doch der ganz andere bleibt, weil er der wahre Sohn Gottes ist. Wir haben davon gehört, dass er der Wunderwirker ist, dass er Menschen heilt und dass er die Naturgesetze außer Kraft setzen kann. Wir haben gesehen, dass er der Zuhausegeber ist. Für das irdische Leben, aber auch für das Leben nach dem Tod in der Herrlichkeitswelt Gottes. Zu Hause ist nicht ein Ort, ist nicht ein Landstrich oder ein Land, sondern zu Hause ist eine Person, zu der ich eine Beziehung habe. Jesus Christus. Ach, wir könnten noch mehr sagen. Er ist der Heiland, er ist der Hirte, er ist der Herr, der Hohepriester und der Helfer. So verschiedene Hs. Aber heute soll es jetzt abschließend darum gehen, dass Jesus Christus der Sündenvergeber ist. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch so geht, wenn ihr das jetzt neu hört, wer Jesus ist und was wir die letzten Wochen miteinander bedacht haben. Ich merke, darf ich so persönlich sagen für mich, ich bin bei Jesus, diesem Zuhausegeber, diesem Wunderwirker, diesem Selbsthingeber. Ich bin bei ihm gut und bestens aufgehoben. Das ist mir so ganz neu deutlich und wichtig geworden, gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten. Geht es dir auch so? Und es hat auch sehr viel, auch in meinem Leben damit zu tun, dass Jesus mein Sündenvergeber ist. Karfreitag. Nähern wir uns also einmal diesem Thema von Karfreitag her. Und es ist durchaus legitim, einmal zu fragen, was hängt denn da alles oder wer hängt denn da an dem Kreuz von Golgatha? Das Kreuz an sich macht's ja nicht. Damals wurden viele gekreuzigt. Neben Jesus links und rechts auch zwei Verbrecher wurden gekreuzigt. Die Holzbalken an sich machen es nicht, sondern wer und was an dem Kreuz hängt, das ist das Entscheidende. Und dazu bräuchten wir jetzt nochmal unsere Flipchart heute Morgen. Jesus Christus, der Schuldvergeber. Karfreitag, Jesus Christus stirbt am Kreuz. Und es ist ja nicht irgendwer, der da am Kreuz stirbt. Unsere Predigtreihe hat es schon gesagt. Jesus Christus stirbt am Kreuz. Der römische Hauptmann, von dem wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, der römische Hauptmann hat schon viele sterben sehen. Der war Profi, der kannte sich aus. Das hat das emotional, glaube ich, nicht mehr groß berühren müssen. Aber die Kreuzigung Jesu Christi, wer dort am Kreuz gestorben ist, das hat ihn berührt. Und das hat ihn zu der Aussage am Ende gebracht, hier ist ein Gerechter gestorben mit Jesus. In einem anderen Evangelium lesen wir, dass er auch gesagt hat, er ist der Sohn Gottes gewesen. Aber nicht nur der Sohn Gottes hing am Kreuz, sondern über dem Sohn Gottes hing auch eine Tafel. Darauf stand Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Ihr Lieben, diese Anklageschrift wurde über den Köpfen der Gekreuzigten angebracht, damit jeder Gaffer oder jeder, der auch dich interessiert hat, warum hängt diese Person dort, lesen konnte, warum er dort hängt. Das war die sogenannte Anklageschrift. Und jetzt lesen wir in der Bibel in Johannes 19, Vers 19 eine tolle Begebenheit. Da lesen wir davon, dass Pilatus das hat schreiben lassen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann kam die religiöse Elite und hat gesagt, nein, schreib das nicht, sondern schreib, dass er es gesagt habe, dass er der König der Juden sei. Und die Antwort von Pilatus ist berühmt. Er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und damit hat er eine Selbstaussage Jesu im Grunde auch weitergegeben. Jesus war von sich überzeugt, dass er der König der Juden ist, dass er der Messias ist, den, auf den alle warten. So hängt also an diesem Kreuz der Sohn Gottes und der Messias. Und dann lesen wir, es hängt noch etwas Drittes am Kreuz. Ich male es, schreibe es mal hier so hin, ein Schuldschein oder ein Schuldbrief. Ein Schuldschein oder ein Schuldbrief. Woher können wir das wissen? Weil es uns in der Bibel verbrieft ist, in Kolosser 2, Vers 14. Und das wollen wir nun mal miteinander kurz lesen. Ihr habt diesen Text, denke ich, jetzt vor Augen. Ich möchte euch einige Sekunden geben, ihn einmal ganz persönlich zu lesen, weil hier fast jedes einzelne Wort von großer Bedeutung und Wichtigkeit ist. Und dann gehen wir es nochmal ganz kurz miteinander durch. Doch Gott lesen wir. So fängt dieses Bibelwort an. Und wir können uns gleich fragen, wer? Gott selbst. Das heißt, alles, was jetzt kommt, geht auf Initiative von ihm zurück. Gott ist der Initiator all dessen, was wir jetzt noch gleich anschauen wollen. Hat uns. Doch Gott hat uns. Wem? Er hat dir und mir. Er hat uns Menschen. Paulus würde jetzt noch sagen, denen, die ihr Leben an Jesus gebunden haben. Alle. Wie viel? Alle? Also nicht nur die eine oder andere Verfehlung oder Schuld, sondern alle steht da. Er hat alle unsere Verfehlungen vergeben. Alles, das heißt, alles, was im Herzen, in Gedanken, mit Worten oder in Taten an Unrechtem aus meinem Leben heraus geschieht. Und diesen Schuldschein, oh, Gott ist gerecht, ja, es gibt einen Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war. Ihr Lieben, das ist mir unangenehm, dass es einen Schuldschein gibt, der auf meinen Namen, Hans-Peter, ausgestellt ist. Und dann auch noch bei Gott. Das ist mir zutiefst unangenehm. Und dann merke ich, wie ich in die Spur komme, den Schuldverschiebebahnhof wieder zu bedienen. Aber Gott spielt da nicht mit. Es heißt weiterführend, und dessen Inhalt uns anklagte. Vor Gott, dem heiligen und gerechten Richter. Warum? Weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. Weil wir nicht darauf aus waren, auf Gottes Wort zu hören und danach zu leben. Jeder findet die 10 Gebote gut, solange er sie nicht alle einhalten muss. Aber er hat ihn nicht mehr für gültig erklärt. Wie befreiend, oder? Der Schuldschein wird nicht mehr für gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Ans Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, gekreuzigt wurde. Und über ihm auch mein und dein Schuldbrief. Damit für immer, heißt es hier. Nicht nur für eine Weile oder für einen Zeitraum mit Wiedervorlage. Nein, für immer beseitigt aus meinem Leben, aus dem Wege meines Lebens, aus der Beziehung zu Gott. Und das Interessante ist, nicht nur das wurde alles beseitigt, meine ganze Schuld, sondern auch die Trennung zu Gott wurde aufgehoben. Und auch die Zielverfehlung meines Lebens wurde beseitigt. Durch Jesus Christus am Kreuz. Für die, die ihr Leben an Jesus Christus schon gebunden haben. Wie barmherzig ist Gott? Wie groß ist Jesu Liebe? Und wie wird sie deutlich hier am Kreuz? Was macht das mit mir? Was macht das mit uns, wenn wir das neu hören und dabei auch an unsere Schuld zu denken haben? Ich sag's euch ganz persönlich. Ich werde traurig froh. Ja, traurig froh. Das trifft es wohl für mich persönlich am tiefsten und am ehesten. Traurig, weil ich um mein Schuldigsein weiß und weil ich weiß, dass ich auch beigetragen habe zum Tode Jesu Christi am Kreuz. Aber ich bin auch zutiefst froh, weil er ein großes Lebensproblem von mir selbst für mich gelöst hat. All meine Schuld für immer vergeben, forever. Lass uns das mal ganz neu auf der Zunge zergehen. Wo gibt es denn so etwas? Ich glaube, es gibt es nur bei ihm, eben dem Schuldvergeber. Wisst ihr, Jesus lässt sich für uns seine Freiheit nehmen und ans Kreuz nageln, damit wir dadurch Freiheit und Entlastung erfahren für unser Leben, indem wir das annehmen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wo gibt es das sonst? Das gibt es nur bei ihm, bei dem Schuldvergeber. Und dann war da noch Johannes. Darf ich den noch mit ins Spiel bringen? Der war 3 Jahre lang mit Jesus Christus unterwegs. Er war einer von den wenigen, die unter dem Kreuz verweilt haben damals. Und er später das Evangelium von Jesus geschrieben hat. Und dieser Johannes, der schreibt im 1. Kapitel gleich Vers 29, ihr könnt es hier vorne mitlesen, als Johannes der Täufer Jesus kommen sah, da ruft Johannes der Täufer, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die ganze Sünde der Welt hinwegnimmt. Viele von uns kennen den Isenheimer Altar, der Künstler Matthias Grünewald. Dieser Altar war für ein Hospital gedacht in Isenheim. Dort wurden kranke, schwerkranke Menschen gepflegt. Mich hat es an die Krankenhäuser, die Hospitale jetzt erinnert, wo Corona-Schwerkranke gepflegt werden. Viele Menschen konnten damals nicht lesen. Wer nicht lesen kann, kann aber sehen. Das hat Grünewald motiviert, diesen Altar zu malen. Und er hat vielen Trost und Zuversicht gespendet. Und ich dachte diese Tage so, Grünewald brachte das Wort Gottes in das Hospital zu den Kranken. Wer bringt es heute, das Wort Gottes zu den Kranken, zu den Corona-Kranken in unseren modernen Krankenhäusern? Was damals wichtig war, ist auch heute wichtig. Ihr seht den Ausschnitt aus diesem Altarbild, zu sehen Jesus, den Sohn Gottes, zu sehen Inri und Johannes der Täufer. Offene Bibel in der einen Hand, den überlangen Zeigefinger in der anderen. Er weist auf das Opferlamm. Und wer das Alte Testament kennt, weiß, wenn er sagt, das ist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes im Alten Testament hat die Freiheit gebracht aus der Sklaverei von Ägypten. Und darüber der gebogene Kreuzesquerbalken. Es gibt so zwei schöne Deutungen zu diesem. Die eine Deutung ist, dass der Balken gebogen ist, weil der Querbalken mehr zu tragen hatte als das Körpergewicht von Jesus, sondern die ganze Schuld der Welt getragen hat. Und das hat diesen Balken nach unten biegen lassen. Eine andere schöne Deutung ist, dass die Arme Jesu Christi aus Liebe gerne uns und die um das Kreuz herumstehenden, wie wir es vorhin auch gehört haben, gerne berührt hätte, gerne in Arm genommen hätte. Und dass das die Liebe Jesu den Kreuzesbalken nach unten zieht. Wie dem auch sei, Grünewalds Art war es, den Menschen seiner Zeit in ihrem Leid zu bezeugen, dass Jesus sie liebt, dass er kein Schuldeintreiber ist, sondern ein Schuldvergeber. Er ist kein Schuldfesthalter, sondern eben ein Schuldvergeber. Dafür steht Jesus, dafür steht Karfreitag und dafür steht das Kreuz. Und wenn ich das dann noch hier so eintragen darf, zum letzten Mal in unserer Flipchart. Auch wenn Corona unser Leben beeinträchtigt und im Griff hat, getragen wird unsere Welt nach wie vor von Jesus Christus, der nicht nur für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, sondern auch auferstanden ist zu einem neuen Leben. Karfreitag kommt von der Wortbedeutung her kara, weinen, traurig sein. Im angelsächsischen Raum wird ein ganz anderer Begriff dafür verwendet. Man nennt ihn Good Friday. Good Friday. Und das möchte ich uns ganz neu zurufen. Karfreitag ist wirklich ein guter Tag. Warum? Weil uns das zugute kommt, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Ich möchte schließen und möchte euch folgende Dinge ans Herz legen. Das erste wäre, möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr wirklich als Kinder Gottes entspannt mit Schuld umgehen lernt. Weil Jesus Christus alle Schuld dieser Welt, deine ganze Schuld, getragen hat und eine Lösung dafür anbietet. Wir können als Kinder Gottes entspannter und getröster mit der Schuldfrage umgehen. Dazu stehen und sagen, ja, da habe ich Dinge verbockt. Ich lebe allein aus der Vergebung Gottes, Jesu. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ich kann mir aber auch, wenn die Sünde wieder in meinem Leben stark ist, diesen Schritt gehen, die Sünde ans Kreuz nageln, das so tun, wie Gott es getan hat. Was dein Herz beschwert, einmal hingehen, einmal ablegen, einmal loslassen. Meine es doch mal gut mit dir, weil Jesus es gut mit dir meint. Mache aus diesem Karfreitag ein Good Friday für dein Leben. Und dann noch ein zweiter Schritt. Gib doch diese Vergebung weiter, wo Beziehungen von dir beschwert sind. Kolosser 3, Vers 13 schreibt Paulus, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und jetzt kommt er auf die Heilstat Jesus zu sprechen. Genau wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Meine es nicht nur gut mit dir, sondern meine es auch gut mit dem anderen. Weil Jesus es gut mit euch beiden meint. Lasst es a Good Friday sein und werden für euer Leben. Denn dafür steht das Kreuz. Wir wollen das Lied jetzt nochmal miteinander hören, aber auch sehen. Vor einem Jahr wurde dieses Lied hier in diesen Räumen aufgenommen für die CD Feiert Jesus 24. Wir wollen das jetzt nun aus diesen Räumen heraus zu euch nach Hause senden. Lasst euch davon berühren. Bleibt mit Gott im Gespräch. Ihr werdet den einen oder anderen erkennen, der da mitsingt. Aber bleibt bei dem Lied, bleibt bei dem Text. Dafür steht das Kreuz. Für Liebe, die befreit, für Gott, der dir verzeiht. Dafür steht das Kreuz. Amen.